Hi, ich bin Mio, Sängerin, Musikerin, Songwriterin aus Hamburg. Seit 10 Jahren mache ich Musik. Und dieses Jahr feiern wir genau das mit einem Jubiläumsalbum, 10 Times Around the Sun. Bei Modus Mio nehme ich euch mit auf die Reise der letzten 10 Jahre, ins Studio, auf Tour, in meine Gedanken und mitten rein ins Musikbusiness. Schön, dass ihr da seid. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Und ich darf mich freuen, an meiner Seite begrüßen zu dürfen den einzig wahren King im Leben und King an den Tasten, Joscha Farias. Herzlich willkommen.
Yeah, yeah, yeah. Hallo, auch von mir. Liebe Grüße an euch da draußen. Ja, wir schaffen es mal wieder. Das ist ja schön. Ne? Ist immer schön. Auch so, ich finde jetzt auch so eine Vorweihnachtszeit, wo man jetzt nicht mehr jede Woche spielt, wie das ja mal eine Zeit lang bei uns hochherging, ne? Was auch schön ist. Aber dann ist das immer so ein schönes Tät-a-tät.
Ja, total. Also und irgendwie, also A, man kann nicht mit einer Band die ganze Zeit einfach durchspielen.
Nee.
Das ist, also man muss in Zyklen denken.
Ja.
Das ist total wichtig. Und ich merke auch bei mir, also es wird ja tendenziell nächstes Jahr stand jetzt eh eine ganze Ecke ruhiger, also was Live-Spielen angeht. Aber ich merke auch bei mir, ich brauche ganz, ganz dringend Reconnection mit mir.
Ja, oh, das hast du
also auf allen möglichen Ebenen, aber vor allem auch einfach musikalisch.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe gestern das erste Mal seit der Kreidezeit Klavierunterricht mal wieder gehabt.
Ach, cool.
Das war richtig cool. Bei Martin Cabo. Das ist ein in der Hamburger Musikszene langjährig geschätzter Musiker, der auch ganz, ganz tolle Vokal- und Chor-Arrangements macht und vor allem einfach richtig krass ausgecheckt hat, wie man sich gesanglich an den Tasten begleitet. Das ist halt richtig gut, weil das ist halt genau das, was ich sozusagen brauche.
Ja.
Und ich bin da mit It's a Trap von uns reingegangen. Und habe das Gefühl, ich kann das jetzt schon viel besser spielen.
Mega.
Also richtig gut. Gib mir ein Ja, ich spiele euch alle an die Wand, aber nur meine eigenen Lieder.
Das muss auch erstmal geschafft werden.
Nein, also das, aber ich bin rausgegangen und habe richtig Bock und so habe ich irgendwie gefragt, boah, eigentlich müsste ich müsste doch irgendwie ein Solo-Konzert irgendwann mal machen. Einfach nur so, auch als Challenge, aber das muss dann auch eine schöne Location sein und so. Ja. Müsst ihr, die hier zuhören, auch vielleicht mal sagen, ob ihr Lust darauf habt?
Ja.
Mio alleine am Flügel oder so.
Ich werde vielleicht eines Tages auch durch KI ersetzt, aber es turned out, ich werde durch Nina ersetzt.
Nee, das ja sowieso nicht, aber, also ganz doof, wir hatten das ja auch schon mal, dass wir mal eine Probe hatten, wo du nicht konntest.
Richtig.
Oder ich erinnere mich auch noch daran, du hattest irgendwann auch mal Corona.
Ja.
Und so doof das klingt, das hilft schon, wenn ich im Zweifel für bestimmte Sachen einspringen kann.
Auf jeden Fall, ja.
Also wenn ich dann sage, naja, komm, den kann ich und gleichzeitig singen, den auch, das funktioniert, da ist es nicht so wichtig oder so, ne, wenn ich keine Gitarre spiele oder das ist schon auch erleichtert, das ganze Thema. Was ich halt wirklich nicht so schnell können werde, ist tatsächlich irgendwelche wilden Gitarrenparts und gleichzeitig singen. Da, also Magnus ist noch unersetzbarer und Drums auch. Das kann man auch an der Stelle sagen.
Ey, das fände ich aber ein schönes Bild.
Drums kann keiner von uns und auch gleichzeitig singen, funktioniert so gar nicht. Das kann man so festhalten.
Ich fände es ein sehr schönes Bild.
Um Gottes Willen, ja. Ich als Phil Collins. Ja. In ultra schlecht, aber das ist nie passiert. Und bei der Gitarre sind es halt oft zu frickelige Parts, die also ich A, auch so nicht spielen kann und B, erst recht nicht, wenn ich dabei singen müsste. So, ne? Also das ist ja dann auch so Sachen gleichzeitig machen, ist super
total
hart. Das geht bei den Tasten teilweise noch ein bisschen besser.
Ja.
Ja, und Bass, müssen wir Falco sagen, ist auch unersetzbar, aber wenn Falco mal nicht könnte, dann kann da das eventuell, könntest du auch ein paar Sachen an den Tasten übernehmen.
Das stimmt.
Ja. Also für die nächste Support-Tour, wo wir alles einstampfen müssen, damit man mit kann. Also es ist ja auch lustig, dass man sich immer mehr überlegt, wenn man sagt, okay, wie könnte man da was machen, wenn es sein muss. Ja, also das habe ich jetzt irgendwie so gemacht, das war irgendwie ganz schön.
Ja, mega, cool.
Und,
hat ja auch schon was mit den Reconnecting to Yourself auch zu tun schon.
Ja, total. Also auch ich bin da halt gestern rausgegangen und habe erstmal, also ich versuche für mich ja auch ein bisschen so rauszufinden, immer von Zeit zu Zeit mal, was man irgendwie gut findet an bestimmten Sachen. Ne? So, und ich komme zu bestimmten Songwritern, zu bestimmten Künstlerinnen und Künstlern komme ich immer wieder zurück. Mhm. Und ich war zum Beispiel ganz schnell wieder bei Carole King.
Mm.
Oder eigentlich auch bei so ein paar Sachen, die Aretha Franklin ja am Klavier gespielt hat. Also viele wissen ja gar nicht, wie gut die selber auch Klavier spielen konnte.
Ja.
Und eigentlich stellst du dann fest, dass Carole King und Aretha Franklin gar nicht so unterschiedlich Klavier spielen.
Mm.
Und von da zu Guy Chambers und Robbie Williams ist es nicht weit.
Ja, würde man also, jetzt erstmal nicht so sehen, diesen Link, aber ja.
Aber das sind halt einfach gute Klavierbegleitungen zu Gesang, die
richtig,
nicht zu frickelig sind,
hm,
aber immer einen guten Twist haben.
Ja.
Und so merke ich gerade, dass ich so für mich so meine Mindmap daraus so zusammenbaue. Und das finde ich eigentlich ganz spannend.
Wobei ich kenne von Carole King zum Beispiel auch diese Unplugged-Version, wo sie, das ist Carnegie Hall, glaube ich.
Oh,
wo sie dann
Ahnung,
auch am Ende so Gäste hat und so. Es ist dann natürlich auch viel sie nur ein Klavier. Das ist schon auch ziemlich, also wenn sie es so aufzieht, ne, sie spielt natürlich auch mit Band so, aber ist schon auch krasse Klavier-Patterns, wo man auch erstmal gucken muss, wie singt man das da drüber. Aber du hast vollkommen recht, ja.
Ja, die spielt das schon, also die sind einfach gut. Ja, einfach ist es nicht, ne? So,
nee,
so je nachdem. Und ich glaube, es macht ja auch immer einen Unterschied, ob man sich selber irgendwas Ätzendes ausdenkt und dazu singt. Oder ob man irgendwas versucht nachzuspielen von jemandem, der irgendwas so sich ausgedacht hat. Aber du merkst halt, das sind meistens Leute, die Klavier spielen, um etwas zu begleiten. Weißt du, so dieser Songwriter, Singer-Songwriter-Aspekt steht halt total in dem Vordergrund da drin.
Ja.
Also es sind halt nicht Leute, die gesagt haben, ich spiele jetzt halt hier mal Klavier irgendwo, sondern es steht immer in Zusammenhang mit dem Gesang an sich.
Ja.
Und das ist bei Guy Chambers vielleicht ein bisschen was anderes, aber die Funktion, die er beim Songwriting damit erfüllt hat, ist halt genau das, ne? So, und
total,
bei
ja,
ganz vielen Songs, die er so gemacht hat, hat das Klavier eine krass tragende Rolle.
Ja.
Also es gibt super viele Robbie Williams Songs, wo du das Klavier nicht wegnehmen würdest.
Nee. Ja.
Und das war irgendwie ganz spannend, was man sich da so rausholen kann, was man irgendwie gut findet oder.
Total.
Also voll geil. Also freue ich mich jetzt drauf. Und zwei
Wenn
Wochen
du das jetzt
Unterricht.
Vergleichen würdest, du warst ja auch bei Tom O'Dell, der sich ja selbst begleitet hast. Jetzt warst du letztens noch auf einem anderen Konzert. Das hat jetzt, davon kannst du gleich auch nochmal erzählen, aber das hat jetzt sozusagen mit der Thematik erstmal nichts zu tun. Aber Carole King, Aretha Franklin und dann das, was du jetzt auch bei deinem Klavierunterricht so gelernt hast schon in der Kürze der Zeit von jemandem, der das auch ausgecheckt hat. Wie würdest du das da einordnen, so von denen, dass du hast ja schon gesagt, dass der krass gut Klavier spielt, aber wie ordnest du es ein mit auch gut den Rahmen geschaffen zu dem, was er singt.
Das macht er auch krass. Also der baut sich und sein Klavier ja auch ein. Und vor allem, du hast bei dem Konzert bei Tom O'Dell auch gesehen, der hat wirklich einen Flügel da stehen gehabt und hat ansonsten keine anderen Tasten oder Keyboard-Sounds genutzt.
Mhm.
Na, also das wäre ja auch denkbar, dass du dann sagst, hier mal ein Rhodes und hier mal eher so Synthi oder irgendwas. Und das hat er halt gar nicht gemacht. Ich finde aber, dass Tom O'Dell, also muss ich zugegebenermaßen mich noch doller reinchecken,
aber
ich finde, du hörst dem doller an, dass der aus der Klassik kommt.
Ah, okay.
Weil der hat doch manchmal noch mal so ein paar Pattern, die ganz schön busy sind.
Mm.
Und die nicht so aus dieser bluesigen Singer-Songwriter-Ecke kommen, sag ich jetzt mal, ne?
Verstehe.
Und auch so bei Carole King sind die, also vor allem bestechen die Begleitungen eigentlich dadurch, dass du oft irgendwo ein schlau gesetztes Voicing hast.
Mhm.
Und dass du in der Blues-Pentatonik manchmal so ein paar Motive hast, die du gerne auch so in Oktaven spielst und so.
Ja.
Das habe ich gestern auf jeden Fall gelernt. Und wenn man drauf achtet, dann hört man das schon ziemlich doll. Und das hörst du auch bei Aretha Franklin.
Mhm.
Das ist schon ein bisschen was anderes bei Tom O'Dell. Da hörst du einfach, der hat auch einfach krass Fingerübungen gemacht.
Mhm.
Also der und trotzdem krass, also der trotzdem Zugang irgendwie zu leicht jazzigen, bluesigen Noten, aber das ist einfach, glaube ich, nochmal ein anderer Zugang, den der so hatte.
Mhm.
Aber kann ich jetzt nicht für alle Songs sagen, weil ich da jetzt in seinem
das verstehe ich.
Opus Magnum nicht so tief drin bin.
Ja.
Aber das war auf jeden Fall, cool so.
Mhm.
Ja, und das mache ich jetzt weiter.
Mega.
Ja, also schön. Die ganzen Sachen. Das auf jeden Fall, ich finde, wir können einmal ganz kurz in die News, weil es gibt irgendwie zwei lustige Ankündigungen, die ich eigentlich ganz süß finde. Und da können wir, mal sagen, was so los ist. Also, unter den News gibt es zwei Live-Ankündigungen. Eine sehr kurzfristig und eine, die erst nächstes Jahr betrifft. Und zwar sind das zwei Acts als Support bzw. Special Guest. Und zwar, ich darf nächste Woche super, 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 super kurzfristig als Special Guest einspringen in Bremen im Metropoltheater. Das ist ganz schön groß, irgendwie so ein 1000-Leute-Laden auch. Bei Tom Gabels Swinging Christmas. Und da darf ich ein paar Weihnachtssongs, darf ich einmal ganz kurz gucken? Ah, ich muss einmal kurz das beantworten. Für genau diese, zu diesem Konzert, weil es geht nämlich um vielleicht, ob ich noch zwei Tickets verlosen darf. Das Konzert ist eigentlich so gut wie ausverkauft und da darf ich mit Big Band ein paar Weihnachtssongs mitspielen, freue mich schon richtig doll drauf und ich darf wohl sogar auch crazy, ich darf wohl meine Ukulele einpacken und darf Santa Baby mit der Big Band spielen.
Echt?
Ach, ich freue mich richtig doll da drauf, weil es gibt eigentlich wenig, was ich geiler finde als kitschige Weihnachtssongs mit so All-American Big Band Arrangement und da freue ich mich sehr drauf, dass ich dabei sein darf.
Mega cool. Ja, das ist geil.
Das und die nächste Ankündigung ist, dass Magnus und ich nächste Woche wollte ich jetzt auch sagen, nein, nächstes Jahr, ich glaube am 29.04. Im Duo Support spielen beim Jazzfest Gronau für Alphaville.
Alphaville. Geil. Beim Jazzfest.
Ja, da steckt auch ein bisschen was Lustiges drin. Aber wir haben, ich glaube mittlerweile, Jazz ist eher der Begriff für hochwertig gut gemachte Musik. Ne? Ja, so muss man das, glaube ich, sehen. Ja. Und Alphaville müssten eigentlich alle unsere Hörerinnen und Hörer kennen. Wer nicht, das sind die mit Forever Young und Big in Japan. Die sind das. Also wirklich eine sehr, sehr bekannte, große Band. Und da dürfen wir auch ein paar Songs zum Besten geben. Und das werden wir im Duo machen. Und bis dahin kann ich auch noch krasser Klavier spielen, habe ich mir gesagt.
Mega.
Ja, das zu den News. Viel mehr gibt's nicht. Außer, dass natürlich unser Weihnachtsshop noch eröffnet ist und auf Bestellung wartet. Ich habe schon ein paar rausgeschickt, aber ich sag nur so, bis an Weihnachten ran verschicke ich auf jeden Fall, kommt dann aber vielleicht nicht mehr pünktlich an. Da müsst ihr so ein bisschen vorsichtig sein und ein bisschen umsichtig früh genug irgendwas einkaufen bei uns. Wir freuen uns aber natürlich, wenn ihr noch unsere Glitzer-Vinyl kauft, wenn ihr unseren Jubiläumssekt holt, den wir mit dem Weingut Jansson gemacht haben, der sehr, sehr lecker ist. Und unsere CD natürlich, Songbook und so weiter und so fort. Also es gibt eine ganze Menge, was man sich bei uns bestellen kann.
Richtig.
Und das wäre es jetzt so von unserer News-Rubrik.
Ja, richtig gut. Alles drin.
Ja, ansonsten habe ich noch, ein bisschen was mitgebracht. Ich war letzte Woche nämlich auf großer kulturpolitischer Woche, kann man sagen.
Ja.
Aber die Woche war am Donnerstagabend nachts, irgendwann gegen 0.45 Uhr vorbei.
Mhm.
Und danach war ich auch fertig für den Rest der Woche und ich habe das Gefühl, ich schleppe das immer noch durch.
Oh je.
Also irgendwie so eine angestaute Müdigkeit. Ich bin am Montag nach Berlin gefahren, dann hatte ich am Dienstag den ganzen Tag eine Sitzung bei der GVL.
Oh krass.
Und das ist dann so dieses große Delegierten- und Gesellschaftstreffen, da sitzen dann halt alle Elefanten an einem Tisch und dann werden so Sachen beschlossen. Ja, und ich. werden also Sachen beschlossen und vielleicht auch mal irgendwo kritisch sich um irgendwas behakelt und so weiter. Das kann auch mal passieren. Dann muss man, das habe ich so an ein, zwei Stellen gemerkt, ich mache das ja alles so in meiner Freizeit. Also ist jetzt, also diese ganzen Ehrenämter, die ich habe, also die paar, aber mit den zeitlichen Ressourcen, die da so reinfressen, das ist ja Teil meines Jobs und irgendwie ja auch nicht so. Das ist jetzt nichts, womit ich so viel Geld bekommen würde, wie die, ich sag jetzt mal, Anwälte bei Universal. Aber das ist dann halt schon krass, weil man ja manchmal dann auch stellvertretend für alle möglichen Leute, die wir so sind, mal eine unbequeme Frage stellen muss, ne? Oder irgendwie sagen muss, nö, das machen wir jetzt nicht so. Oder auch wirklich mit den anderen Künstlern so im Schulterschluss irgendwas entscheiden müssen. So. Und das waren schon, war schon eine krasse Woche, weil dann am Dienstagabend bin ich weitergefahren dann nach Köln.
Oh.
Und da haben wir uns mit Promusik getroffen. Da bin ich im Vorstand, da haben wir das nächste Jahr geplant.
Mhm.
Und das ist eine schöne Information, die kann man mal hier so droppen, dass uns der Bundeshaushalt für den Verein richtig fett Projektmittel zur Verfügung gestellt hat für die nächsten 3 Jahre. Und das ist halt richtig krass, weil das uns als Interessenvertretung für freischaffende MusikerInnen richtig Planungssicherheit gibt.
Total.
Also, weil das muss man auch sagen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, die Christian Lindner Schwanzeinziehaktion da letztes Jahr, die hat wirklich viel Unruhe gebracht.
Ja.
Inklusive bei unserem Verein auch, weil nämlich letztes Jahr schon bei einem, also man nennt das Bereinigungshaushalt, im November wird dann nochmal geguckt von dem Haushalt, der so mal beschlossen wurde,
ja,
wo vielleicht doch noch ein bisschen Restgeld verteilt wird oder nicht.
Mhm.
Und da hätten wir letztes Jahr was kriegen sollen und das war auch wichtig, weil wir einfach unsere Angestellten auch weiter beschäftigen wollten.
Klar.
Und unsere Geschäftsführung. Und das ist dann halt hinten übergefallen und das war tatsächlich dann auch so, dass unsere Geschäftsführung ein gutes halbes Jahr einfach ehrenamtlich gearbeitet hat.
Krass.
Weil das Geld weg war.
Geht gar nicht.
So, das, und das ist natürlich... Mann, na, also wenn uns hören ja auch ganz viele MusikerInnen zu, ja, die dann auch sagen, ja, man braucht eine Interessenvertretung und uns vertritt keiner und na. Ja, dann muss ich immer wieder sagen, seid ihr denn Mitglied, weil nur so kann man natürlich auch Leute bezahlen, die sich um Sachen kümmern. Ne? So, man ist immer nur so stark, wie so ein Verein halt auch dasteht. Weil aktuell ist das so, dass unser Verein so viel auf ehrenamtlichen Schultern gestemmt hat, sozusagen. Was halt auch nur begrenzt möglich ist. Ne? Und wenn ich alleine überlege, wie viele persönliche Gespräche oder Fahrten irgendwo hin und so weiter, zum Beispiel auch mein Vorstands-Co-Vorsitzender Christopher und ich hatten und so, ne? Das ist schon ganz schön viel. Und deswegen ist das umso krasser, dass wir da echt Planungssicherheit haben und jetzt sagen können, okay, die und die Sachen wollen wir umsetzen. Und dass wir Sachen machen können, ne? So, und das ist schon richtig gut. Und das musste natürlich auch geplant werden, weil wenn man ein Budget kriegt und vor allem auch öffentliche Gelder, geht dann natürlich auch Verantwortung mit einher. Und dann müssen wir überlegen, was machen wir, wie fokussieren wir uns, wofür brauchen wir jetzt noch Personal, wofür müssen wir Leute suchen und so. Das war schon krass. Ja.
Vielleicht ganz cool. Ich finde die Stelle eigentlich gut, weil wir auch kurz vor Weihnachten sind und ich finde das echt wichtig, was du sagst, ne? Dass gerade in unserer Bubble oft das Gemeinschaftsgefühl nicht da ist, gerade was Interessensvertretung. Lass uns mal das Gewerkschaft einfach nennen, auch wenn es das prinzipiell so nicht ist, wie andere das vielleicht haben. Aber letztendlich gibt es ja diese Sachen, man weiß nur manchmal viel zu wenig darüber. Das ist auch so ein bisschen so dieses Ding in unserer Bubble, dass alle immer so viel busy sind und auch 2- bis 3-gleisig fahren in den Sachen, die sie so machen. Wir haben das ja auch schon mal an anderer Stelle so, was unsere Jobs so mit sich bringen eigentlich, gemacht. Und dann verliert man manchmal auch so dahingehend vielleicht die Übersicht als erstes, was ja eigentlich schade ist, weil man natürlich, wenn man was erreichen will, ist man als Gruppe immer stärker. Das sehen wir auch bei anderen Gewerkschaften. Vielleicht kannst du ja hier ganz kurz mal so im Weihnachten, vorweihnachtlichen Sinne mal das nutzen, um kurz nochmal zu sagen, was... das ist vielleicht keine Werbeveranstaltung, aber was man
doch,
eben
das ist
durch...
absolut eine Werbeveranstaltung. Ja.
Okay,
absolut.
Ich wollte doch drumherum, aber ich habe auch selbst gemerkt, beim Sprechen, die Ausfahrt kriegst du nicht. Aber was ihr da macht, was man eben auch zusammen erreichen kann und was vielleicht, wenn man Mitglied werden will, was sind Konditionen, kostet das was, kostet es nichts? Mach das doch mal kurz, ich finde, das ist wichtig.
Ja, finde ich cool, dass du das so fragst, weil du mich auch ein bisschen um die Situation bringst, dass ich das selber so anbringen muss. Ne? Weil also ich mache natürlich so viel Werbung für meinen Verein, wie das geht. Aber ich glaube, wir haben alle gemerkt, und ich kenne die Sprüche nur zu gut in unserem Umfeld, dass man sowas sagt wie, ja, um uns kümmert sich keiner, jetzt kommt KI in der Musik, Spotify, Streaming und so. Und ja, das stimmt einerseits, aber irgendwie auch nicht, ne? Also, weil es gibt mittlerweile einen Verband, der halt wächst und sich richtig doll genau um diese Sachen kümmert.
Mhm.
Das ist pro Musik, also vor allem für alle freischaffenden MusikerInnen. Und ja, man muss so doof sein und sagen, man kann sich um diese großen Themen nur kümmern, ja, wenn man diese Verbände stärkt. Und ja, ich weiß, dass das ganz besonders für unsere kreative Bubble sowas schwer Greifbares bis Langweiliges ist, wo man sagt, okay, warum soll ich denn jemanden, in unserem Fall so um die 100 Euro im Jahr, mhm, Geld geben, weil, hä, was machen die denn? Und das ist aber ja ganz viel unsichtbare Arbeit, die du, und das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, die du einzeln als Musikschaffender nicht leisten kannst. Mhm. Also gerade Diskussionen um KI, Streaming, Vergütungsansprüche, Sichtbarkeit, öffentliche Fördertöpfe und so weiter. Das bringt nur was, wenn wir viele sind.
Ja.
Und da brauchst du als einzelner Hans und Franz nicht irgendwo anklopfen und dich beschweren. Das bringt in aller Regel nichts. Also man braucht halt Schlagkraft. Deswegen braucht man Verbände, um halt nur konkrete Beispiele zu nennen. Jetzt geht zum Beispiel in den nächsten paar Stunden eine Pressemitteilung von uns halt auch raus zum Thema KI und Lizenzvereinbarung der ganzen Majors, die sie jetzt gerade mit diesen Streaming- und den KI-Anbietern da so treffen. Ja. Weil es eben auch um Sichtbarkeit geht, es geht um Aufklärung, es geht um Transparenzansprüche, es geht darum, dass wir immer Welle machen, vor allem vor den Gesetzgebern und vor der Politik, dass wir sagen, erst können wir uns nicht gefallen lassen. Und um solche Sachen kümmert man sich und die finden aber in aller Regel ja nicht irgendwo in einer Facebook-Kommentarspalte statt.
Nee.
Sondern da trifft man sich mit Leuten, da tauscht man sich noch mit anderen Verbänden aus, da also formuliert man eine Pressemitteilung, die geht dann durch 3 Korrekturschleifen, bis die rausgeht. Man trifft sich mit Entscheidungsträgern und so weiter und so fort. Und das ist halt, das ist wirklich Verbandsarbeit. Ja. So, ne? Also das ist die eine richtig krass wichtige Säule. Und wenn man selber da weder Talent noch Bock zu hat, dann muss man einfach, und das betrifft einen, sag ich jetzt mal, dann muss man einfach Verbände stärken. Das ist so der eine Werbeblock, den ich mache. Weil ich für mich entschieden habe, aber auch schon vor vielen Jahren, dass alles, woran ich mich störe in der Musikindustrie, etwas ist, wo ich mich dann einbringen möchte, weil ich das als selbstwirksamer empfinde und sinnstiftender, als zu warten, dass halt nichts passiert.
Ja, total.
So, und weil ich auch glaube, dass das irgendwie mein Ding ist. Also ich habe Bock, mich in solche Sachen reinzuarbeiten. Ich habe Bock, strategisch zu arbeiten. Und ich habe in aller Regel auch sehr große Lust, mich mit Leuten anzulegen, die versuchen, uns zu bescheißen.
Sehr gut.
So. Und das andere tatsächlich ist, dass pro Musik auch wirklich spürbar, ich sage jetzt mal, erste Hilfe leistet. Also wir haben zum Beispiel den Artist Elevator, das ist das Projekt, wo man konkret Beratung bekommt zum Thema Selbstständigkeit. Man kann auch eine erste Rechtsberatung einfach so bekommen in unserem Verein. Es gibt noch so ein paar so Vorteilsangebote, vor allem auch in so Versicherungs- und Instrumentenversicherungsbereich. Da wollen wir auch nochmal gucken, was da vielleicht noch mehr gehen könnte. Ne? So eben weitere Themen, wo man aber arbeitet. Aber da sehen wir jetzt auch, und so ehrlich bin ich, das wird jetzt halt auch nur ein bisschen besser und krasser mit aktuell mehr Personal und mehr Projektmitteln. Ne? Weil wir haben uns natürlich in aller Regel darauf konzentriert, uns den Platz an den Tischen zu nehmen, der uns eigentlich als Kulturschaffenden schon seit Jahren zusteht. Mhm. Und der war ja aber lange einfach nicht da.
Ja.
Und mittlerweile ist das aber so, dass man da mehr drin ist und sich auch besser vernetzt.
Ja.
Und das ist total gut und total wichtig. Ne? So, das ist vor allem das, was ich mache. Und auch, das hört sich auch so doof an, aber wirklich qualifiziertes Feedback geben an zum Beispiel Öffentlichkeit und Journalisten.
Ja. Total.
Also wir kriegen super viele Anfragen, aber auch von der Politik, ne? Die wollen dann irgendwas wissen oder eingeordnet haben und dann stehen wir denen sachverständig zur Verfügung und genauso ist das halt auch, wenn, ich habe jetzt irgendwann, weiß ich nicht, letzte Woche habe ich ein Interview für BeiDFM gegeben und auch, glaube ich, für den WDR, weil die dann wirklich einfach so erstmal als jemand, der sich nicht damit beschäftigt mit so einem Thema, fragt, wie viel verdient denn so ein Künstler bei Spotify? Und dann musst du denen das, so gut es geht, aufdröseln, warum man das A, nicht so einfach pauschal beantworten kann und B, was Probleme da dran sind. Mhm. Und das sind halt auch Aufgaben, ne? So, und deswegen liebe Leute, wenn ihr das hört und ihr macht beruflich Musik, ich kann euch nur empfehlen, dass ihr solche Organisationen stützt, denn das ist super, super wichtig für euch. Allein bei der GVL zum Beispiel letzte Woche, wo ich reingewählt wurde, sind ein paar Sachen beschlossen worden, die ich jetzt so noch nicht öffentlich sagen kann, die aber total wichtig sind für uns und die richtig gute Fortschritte sind für uns als Künstler, weil die Künstler da an der Stelle auch gut zusammengehalten haben.
Super.
Und das ist halt einfach, ne, so deswegen, wenn den Huni, den könnt ihr auch absetzen von der Steuer. Das ist alles,
ich wollte gerade sagen, also ich bin parallel, bin ich auf dieser Website. Ich finde sie erstmal sehr schön anschaulich. Ich habe kurz auch rüber gescrollt über den Artist Elevator. Auch das finde ich super prägnant. Erstmal der erste Text, der dich da einladen soll, dass das auch nicht zu überladend ist. Und dann muss ich jetzt gestehen, dass ich bin ein ehrliches Blatt. Obwohl wir uns schon so lange kennen, bin ich noch nicht Mitglied. Das mache ich jetzt aber gleich nach unserem Gespräch
versprochen. Sonst komme ich nach Lüneburg und haue euch
genau,
alle.
Genau, mache ich, sonst kann ich nämlich auch nicht rumheulen. Und ich das auch immer wichtig finde. Zwei Fragen habe ich. Vielleicht bleiben wir nochmal bei Kostenfaktor. Ja. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Und die zweite Frage ist, weil das könnte man natürlich jetzt in falschen Hals kriegen, weil du angefangen hast mit, wir haben jetzt Fördermittel und Planungssicherheit bekommen für die nächsten 3 Jahre.
Ja, aber ganz kurz dazu.
Für das darf man nicht vermischen in dem finanziellen, mit dem Beitrag, wenn man Mitglied ist. Man hat ja auch selbst, dann kriegt man ja natürlich auch Rechte und Mitspracherechte.
Ja, erstens kriegt man was dafür und man darf sagen, diese Fördermittel helfen uns natürlich über die nächsten 3 Jahre, um uns noch solider aufzustellen. Aber unser klares Ziel ist, wir wollen und müssen uns bis in 3 Jahren nur von Mitgliedsbeiträgen finanzieren.
Das habe ich mir schon gedacht.
Und die dürfen natürlich nicht zu teuer sein, ne? Also wir wollen halt, dass das irgendwie für alle zugänglich ist. Es gibt ja auch so Berufsverbände, wo du halt ein paar hundert Euro im Jahr zahlst.
Ja.
Und bei uns sind das einfach 10 Euro pro Monat.
Super.
Das sind 120 Euro im Jahr. Nur als Fördermitglied sind es 10 Euro im Monat. Also wenn du zum Beispiel gar keine Musik machst und sagst, du möchtest den Verein unterstützen, also auch an alle hier draußen geht natürlich auch, dann sind das 10 Euro pro Monat, 120 Euro im Jahr. Und wenn du Vollmitglied bist, dann kostet das einfach nur ein Huni im Jahr. Also ein normales Mitglied, du als Musiker bezahlst ein Huni im Jahr, circa 99 Euro. Und wenn du aber zum Beispiel studierst, dann kriegst du es ermäßigt auf 60.
Okay, unabhängig davon, dass man dann, dass ich jetzt noch für eine kurze Zeit davon profitieren würde, ist natürlich die Sache, um die es geht, auch ich finde auch die 100 Euro, also das ist ja. Ich möchte noch eine Sache sagen. Wir haben das schon mal oft gesagt im Zuge von Patreon, wo vielleicht am Ende der Folge auch immer noch darauf verweisen, für uns jetzt wiederum. Wie oft, jetzt mal Hand aufs Herz, geht ihr im Monat einfach euch irgendwo einen Kaffee holen? Und ich sage jetzt mal nicht nur einen, sondern vielleicht im Monat, jetzt auf den Monat gesprochen, sind es eher so 2 oder so. Und statt diese 2, ohne euch jetzt den Kaffee wegnehmen zu wollen, darum geht es hier auch gar nicht, aber kann man eben auch sowas machen, wenn man ein Musiker oder Musikerin ist das ja sogar noch eine Interessensvertretung. Also das ist ja, kann man gar nicht so vergleichen. Also das Geld ist super sinnvoll eingesetzt. Ich sage auch ganz ehrlich, ich bin auch dumm, dass ich noch nicht Mitglied bin. Ich bin einfach dumm. Ich sag's jetzt. Ja.
Ich mach's plakativer, Joscha. Ihr da draußen, wie viel Quatschgeld habt ihr am Black Friday ausgegeben?
Ja. Also, ja.
Für wie viel Blödsinn?
Also es ist also, so super wichtig und ja, ich möchte noch einen Punkt hinaus, das ist jetzt ein bisschen untergegangen in meinem Fasel hier, aber ich finde es immer selbst sehr doof zu hören, dass gerade in der Kulturszene das irgendwie gesellschaftlicher auch, aber aus der Bubble, so wie du es schon angeteasert hast, auch selbst irgendwie immer noch
dieses... Wir sind selber solche Nasen, ne? So, ja. Und dann beschwert sich einmal ein Einzelner so und ich glaube, das ist halt genau, wie gesagt, ich habe ja schon meine Motivation dahinter erklärt. Also ich habe super Interesse an den Themen und ich kann über die letzten 8 Jahre, die ich das jetzt so mache mit Vereinen und so weiter, auch echt sagen, dass ich sehe, wo man was hingekriegt hat. Ne? Also ich sehe das natürlich noch direkter, weil ich dann in solche Themen dann hier und da involviert bin. Aber ich sehe ja, dass man Dinge verändern kann. Und wenn ich mir überlege, dass ProMusik sich in Corona gegründet hat und wir so viel Rückenwind bekommen und auch so krass Sachen gerissen haben in den letzten paar Jahren, Das war ja unter anderem auch, dass wir eine 50.000 Unterschriften-Petition gegen Spotify-Abrechnungsänderungen hatten und so weiter und so fort. Also da ist schon richtig Musik drin. Da bin ich auch wirklich stolz drauf. Und das geht aber natürlich auch nur, wenn die Leute das mitmachen, für die man das halt auch macht. Ne? Also deswegen, da ist noch Luft nach oben. Aber ja, also das habe ich zum Beispiel letzte Woche gemacht und dann war ich irgendwann nachts zu Hause und dann war ich für den Rest der Woche auch kaputt gespielt.
Glaube ich. Aber du hast dir auch eine Sache noch gegönnt, das habe ich ja vorhin selber schon so ein bisschen angeteasert. Nämlich, du warst im Docks, ne?
Ja, ich war im Docks. Ich habe mir noch ein Konzert angeguckt. Ich war bei Joy Crooks.
Geil.
Und das ist eine britische, ja auch Soul-Pop-Künstlerin. Die habe ich gesehen, das war total geil. Die hatte auch eine coole Band dabei. Also ich kenne ja eigentlich grundsätzlich auch alle Songs, die sie spielt. Ich kenne ihre ganze Musik und so, fand das super. Ich war mit Debbie da, habe mich total gefreut. Was aber krass ist, beim Docks, dass die anscheinend super früh aufhören müssen, weil die am Wochenende nach den Konzerten da noch irgendwie dick Party haben. Und irgendwie hat Joy Crooks super kurz gespielt. Also es war, die war um, ja, 8:45 war die fertig. Die hat pünktlich um 20 Uhr angefangen und war dann um 8:45 war sie quasi durch. Und ich bin ja nun, habe ich schon ein paar Mal Podcast ja auch erzählt, ich bin tendenziell ja ein Freund von Kurzspielen, aber das fand ich irgendwie, da war ich selber so ein bisschen, wo ich dachte, und auch keine Zugabe, ne? Also das fand ich halt, es gab keine Zugabe. Und dass ich irgendwie relativ verwirrt auf so ein Konzert stehe, das hat man jetzt auch nicht so oft. Ich weiß halt nicht, ob das dieser Location-Situation geschuldet war. Ansonsten war das irgendwie cool. Ich mag die einfach total gerne und werde von ihr auch auf jeden Fall was heute in die Playlist packen. Und ja, das war im Prinzip so ein bisschen meine Woche. Was habe ich dann noch gemacht? Ich habe auf jeden Fall Stranger Things geguckt. Die aktuelle Staffel oder zumindest die erste Hälfte von der neuen Staffel. Joscha, hast du da schon reingeguckt?
Nee, leider noch nicht. Ich höre das immer nur Gutes von.
Ja, ich bin mal gespannt, wie das unsere HörerInnen auch so sagen. Ich habe irgendwie, also ich habe so ein leichtes so Gefühl dazu. Ist ja auch ein popkultureller Podcast hier, deswegen reißen wir das nochmal so kurz an. aber ja. Ich habe mich, also vor allem auch in diesen ganzen Diskussionen um KI und künstlich und hier und was technisch so alles geht, sind ja die großen Fragen, die mich im Moment auch so begleiten. Ich fand, es gibt bei Stranger Things echt mehrere Situationen, gerne auch direkt am Anfang schon von der ersten Folge, wo ich finde, dieser ganze CGI-Blödsinn, der sieht nicht gut aus.
Nee?
Das ist nein, also nicht für die mit teuerste oder bestbudgetierteste Serie, die du so haben kannst. Das ist so eine absurd gut laufende Serie. Warum muss man die CGI dann so kacke aussehen lassen? Oder Alternative, wenn die so viel Geld haben, warum bauen die nicht einfach mal nur eine gute Kulisse? Wirklich, die haben ja so viele Sachen da halt auch so, wo ich denke, so dass man muss doch nicht irgendwie da irgendwie nur so alles so greenscreenifizieren. Man kann doch einfach mal eine Kulisse bauen, was ja auch zu dem Retro-Look der Serie eigentlich besser passen würde. Ich finde immer dann, wenn man ein Monster besonders klar sieht, tut man sich keinen Gefallen. Das wussten schon alle Filmemacher, die dann noch irgendwie mit so Puppen gearbeitet haben, dass man Monster am besten nie zu klar zeigt und eher nur so im Anschnitt oder so leicht verwischt so. Und da frage ich mich immer so, why? Also das war ein paar Mal so, dass ich gedacht habe, also ist ja auch etwas, worüber ich mich wirklich gerade schon ein bisschen mehr mit befasse. Also ihr hört das ja auch so, was ist jetzt noch echt? Gewöhnen sich Leute an schlechte Looks, die nicht mehr echt sind? Wird alles geiler dadurch nur, weil man Technik hat, dass man halt sie benutzt? Anstatt halt wirklich einfach eine Kulisse zu bauen und zu sagen, die nehmen wir jetzt. Und dann überlegen wir uns, wie wir da was machen, anstatt dieses so, ach so, nee, machen wir später ein CGI, machen wir später in der Post. So, das habe ich mich ein paar Mal dabei gefragt. Ansonsten, ich finde, man kann das okay gucken. Also es ist jetzt keine Vollkatastrophe, sondern man kann das in Ordnung gucken. Es ist halt natürlich nie so krass wie die ersten ein, zwei Staffeln, die man so geguckt hat, wo die auch noch klein waren. Das war ja auch irgendwie so ein bisschen der Zauber, dass das irgendwie Kiddies waren.
Und ja, also deswegen und mich nervt natürlich halt auch, dass die so eine Staffel dann einfach teilen und dann geht das irgendwie erst in den Feiertagen weiter und so. Mhm. Also ich hadere gerade ein bisschen mit dem Turbokapitalismus, aber das ist jetzt auch nichts Neues.
Verstehe, ja, ich muss sagen, also ich habe es ja selbst noch nicht gesehen, so. Gehört habe ich es nämlich eben schon. Und da waren viele auch mit diesem CGI-Ding eigentlich eher angetan, aber du, ich glaube, ich komme nicht drum herum. Ich muss mir mein eigenes Bild machen.
Und, guck dir das an und lass mich auf jeden Fall wissen, ja, wie du das fandest. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen picky, was das angeht.
Du bist vielleicht aber auch schon zu viel vom Fach.
Weiß ich nicht, aber überleg mal nur so alte Filme wie Alien. Mhm. Die haben sich, also das sah, obwohl das uralte Filme sind, das sah nie scheiße aus.
Das stimmt. Mhm.
Und das heißt, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass durch die Wunder der Technik manchmal ein Gedankenschritt mittlerweile übersprungen wird, nämlich sich einmal vorher im Kopf zu machen, was man machen möchte und warum und wie man das bestmöglich umsetzt. Und irgendwie ist dann so, ja, man macht halt irgendwie so einen Schnellschuss und dann und dann wird das halt später so gebastelt. Und was ich halt mich auch frage ist, was für eine Art von Schauspielerei ist das dann noch, wenn irgendwann die bestmögliche Leistung ist, gegen ein Nichts in einem Greenscreen zu spielen?
Ja.
Also das finde ich finde das so super wild. Aber das war jetzt halt meine alte, früher war alles besser, Hater-Rolle. Nein, das meine ich ja gar nicht. Man kann das ja gerne nutzen. Ich habe nichts gegen gut aussehende, krasse CGI.
Ja.
Aber ich muss mal gucken. Es gab irgendwann vorletztes Jahr mal so eine Art Sci-Fi-Movie, der besonders krass dadurch aussah, dass sie halt einfach super viel irgendwo in Südostasien gedreht haben und dann CGI nur da reingebaut haben, wo sie der Meinung sind, sie brauchen das.
Mhm.
Und die haben halt erstmal wirklich in echten geilen Kulissen gedreht oder ja einfach Orten. Das waren noch nicht mal Kulissen, also klar Kulissen, aber halt waren auch einfach schöne Plätze der Erde und haben dann halt da Sachen reingebaut, wo es halt Sinn gemacht hat. Und das wäre meine präferierte Variante. Ja. Also ist ja auch in Bezug auf KI und Musik. Ja. Also nur weil man jetzt Musik mit KI machen kann, ist das jetzt nicht besser.
Nee.
Meine 5 Cent hier.
Deine 5 Pfennig, genau.
Ja, eine 5 Pfennig. Aber ich habe noch einen ganz, ganz schönen Musikkulturtipp, was ihr euch angucken könnt und der auch ein bisschen weihnachtlich ist. Denn ich bin jetzt gerade sehr weihnachtlich gestimmt. Bei uns zu Hause steht der Weihnachtsbaum. Ich weiß nicht, kannst du es sehen, Joscha? Hier?
Oh ja!
Der Weihnachtsbaum steht. Cool. Magnus und ich haben beide einen Adventskalender. Ich habe nur geile Sachen in meinem Adventskalender bisher gehabt. Und ich war ja letzte Woche bei der GVL und liebe Grüße gehen raus an Günther Gebauer, der ist ja auch ein Delegierter für die Studiomusiker und in Deutschland eine Studiomusiker-Legende. Der hat ja irgendwie 20.000 Sachen eingespielt, von Felicita zu den ganzen Frank Farian-Sachen und so weiter. Also einfach ein richtig krasser Typ. Und der hat mir einen Doku-Tipp gegeben, den ich vorher nicht kannte. Und ich bin gespannt, ob die Leute den kennen. Du kanntest das auch nicht.
Nee.
Und ich habe ja letzte Woche auch einfach richtig viel Spaß mit dem ICE gehabt. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber ich. Also, ich war über 14 Stunden im ICE insgesamt letzte Woche. Das ist Lebenszeit, die kriege ich auch nicht wieder, kriege ich immer noch Migräne von.
Ja.
Und ich hatte aber teilweise manchmal okayes Internet. Und das heißt, ich konnte mir eine YouTube-Doku angucken und das ist die Doku über den Entstehungsprozess von dem Song We Are The World. Und jetzt so zu Weihnachten ist das ja auch wieder so ein Ding, was dann eigentlich in den ganzen Weihnachtsplaylists so rauf und runter jodelt. Und ich finde den Song auch einfach krass. Mhm. So und vor allem auch so heftig, wenn du überlegst, wer da so alles mitgemacht hat. Und da gibt es eine Doku zu, die zeigt, wie das gemacht wurde. Und das ist völlig irre.
Mhm.
Also, um das so ein bisschen zusammenzufassen, bevor ich zu meiner absoluten Lieblingsszene aus dieser Doku komme.
Ja.
Es ist so, der Song ist entstanden eigentlich aus dieser Live Aid, Bob Geldof Initiative, um Welt Hunger, Weltkrankheiten und so weiter zu besiegen und da zu unterstützen, so kann man das sagen.
Ja.
Und das ist ein bisschen so gekommen, dass man gesagt hat, naja, irgendwie, the white folks in Europe are doing something and the black folk in the US are doing nothing. Also wirklich so Zitat. Und dann, das kam irgendwie bei Quincy Jones an. Über Harry Belafonte, das ist auch wirklich, also ja. Wenn du überlegst, wo das so alles ankam. Und dann hat Lionel Richie gesagt, ja okay, dann schreibe ich einen Song zusammen mit Michael Jackson.
Mm.
Was halt auch krass ist, das wusste ich bis dato nicht, vielleicht auch ein bisschen doof, vielleicht ist das Common Knowledge, das weiß ich nicht, aber ich wusste nicht, dass der Song geschrieben wurde von Lionel Richie und Michael Jackson, was ich allein schon krass finde.
Ja.
Und Quincy Jones hat das Ganze produziert.
Mm.
Also es wird einfach nur noch absurder, ja. Ne? Wenn man kennt ja auch das Video, wer da so alles drinsteht.
Ja.
So. Und die haben dann erstmal so eine Art Demo aufgenommen, wo Michael Jackson aber auch wirklich alle Tonlagen mitgesungen hat, wo du auch merkst, so, es ist völlig irre, was der Typ singen konnte. Ne? Mhm. Weil da sind ja auch klar Parts bei, die so für Frauenstimmen gemacht sind von den Tonarten, die für Männer einfach viel zu hoch sind. Dann haben Lionel Richie und sein Vocal-Arrangeur sich am Klavier hingesetzt und ausgesucht, welche Leute sie anfragen und vor allem für die Solo-Parts, damit jeder seinen Sweet Spot in seiner Tonart hat. Was richtig krass ist einfach, dass jeder irgendwie das singt, was er so am besten kann. Und dann haben sie die alle zusammengesammelt und der Gag war, warum das überhaupt nur so wirklich möglich war, weil das im Anschluss an irgendeine Preisverleihung war, wo du halt in LA einfach alle diese Stars so auf dem Haufen hattest, dass das überhaupt ging.
Ah, krass.
Heißt aber auch, die konnten halt eigentlich erst abends anfangen. Die konnten erst super spät anfangen. Die haben natürlich vorher die Demos und auch Texte und so weiter rumgeschickt, so ist das nicht. Die kannten den Song alle, die da waren, aber das war trotzdem alles ultra mit der heißen Nadel gestrickt. Dann haben sie erst diese Chöre aufgenommen, dann, das ist eigentlich auch noch das Geilste, nachts um 2:30, 3 haben sie die Pressefotos gemacht. Das heißt, die sind dann siehst du Tina Turner in dieser Doku, ja. Wie sie sich nochmal das Haarspray auffrischt in den 80ern. Ja. Und dann machen die halt mitten in der Nacht Pressebilder.
Geil.
Und dann haben sie halt diese Solo-Parts oder diese kleinen Grüppchen so aufgenommen. Also du siehst ja immer meistens so 2, 3 Leute zusammen um ein Mikro. Und das ist auch wirklich beeindruckend, Quincy Jones bei seiner Arbeit zu sehen, wie die halt Sachen machen oder wie oft die von irgendwelchen Dingen Takes haben. Und das war zum Beispiel so, dass Huey Lewis dann doch relativ spontan eingesprungen ist für den Part von Prince.
Ach.
Weil Prince war angefragt und sie wollten Prince auch unbedingt haben, aber Prince hat gesagt, er macht das nur, wenn er in einem separaten Raum aufnehmen kann. Und Lionel Richie hat gesagt, irgendwie so, oh, Diggi, das ist nicht die Idee der ganzen Sache. So.
Ja.
Aber fand ich auch krass, dass dass die so straight geblieben sind und gesagt haben, nee, das, so wollen wir das nicht. Und ich meine, auch wenn man sich überlegt, was ja für ein Vollspezialist Michael Jackson war, der aber trotzdem, ne, das war halt ein Gruppenevent und alle stehen zusammen. Und dann hat Prince auch keine Sonderbehandlung gekriegt. Und es gibt halt noch in einem anderen Interview von Lionel Richie auch diese Aussage von so, ja, dann hat er Prince so und sagt so, ey, das können wir so nicht machen. Und dann hat er das Dümmste gesagt, was er sagen konnte, wusste das aber nicht und sagte, na, wir stellen nicht neben Michael Jackson. Und aber irgendwie so, keiner auf der Hörerleitung, niemand gehört, also Silence on the Line und dann so, are you there? Und dann irgendwie Prince so, I could play a guitar solo. Und dann so, nee. Und das ist halt der Grund, warum Prince nicht dabei ist tatsächlich. Weil der sich angestellt hat. Und das heißt, Huey Lewis hat relativ spontan diesen Part für Prince gesungen, obwohl der dafür nicht vorgesehen war. Und es ist halt einfach alles super krass. Dann hörst du, wie die nochmal eine zweite Stimme oder so einen Satz auschecken, guckst da diesen Weltstars bei zu. Eine schöne Szene ist auch, dass sie sich irgendwann fragen, was klötert denn hier so? Und dann ist das Cindy Lauper und das sind ihre ganzen Ketten.
Geil.
Müssen sie ihre Ketten abnehmen. Ja. Und meine absolute Lieblingsszene, und die kann man hier spoilern, weil es ist das Beste, was, also bitte guckt euch das an, es ist das Beste, was ihr in den nächsten Wochen sehen werdet, wenn ihr das noch nicht kennt.
Ja.
Bob Dylan war auch dabei. Und alle, die da waren, haben halt eine riesen Ehrfurcht vor Bob Dylan als Songwriter und so gehabt. Ich finde aber auch so im Zusammenhang zu dem Bob Dylan-Film, den ich auch letztens geguckt habe, auch ein bisschen lustig, dass, also Bob Dylan ist halt ein krasser Songwriter, aber er ist wahrlich irgendwie auf eine Art und Weise ein sehr wilder Interpret, ne? Also vor allem, es gibt ja auch viele Songs, die er geschrieben hat, wo ich denken würde, die haben durch die Interpretation anderer Künstler deutlich profitiert. Ja. Warte mal, es hat geklingelt, Sekunde. Chocolate Santa, it's time for you to leave. I will no longer walk on by. Chocolate Santa, 3 months you stay with me. The moment's right to say goodbye. I've been there drinking and knitting and cuddling with my cat. I divided my routine by killing time from snack to snack. I even did my laundry and I'm not really hungry, but your problem is das war der DHL-Bote. Und Bob Dylan hat da auch einen Solo-Spot.
Ja.
Und es ist total lustig, Bob Dylan dabei zuzugucken oder eher spannend, dass der halt als Künstler so eigen ist, dass der sehr damit fremdelt oder hadert. Ich maße mir als Sängerin anders beurteilen zu können, eine relativ einfache Zeile in seinem Style für sich zu adaptieren. Oder einfach zu singen. Aber es ist irgendwie ein Ding und man darf natürlich vergessen, es war auch irgendwie ganz schön später, so eine Nacht- und Nebelaktion, die gemacht haben. Auf jeden Fall hat er irgendwie seinen Einsatz und wie er das singen soll und wusste nicht und so. Und dann haben sie gesagt, okay, wir haben gemerkt, dass er mit Stevie Wonder gut kann.
Ja.
Und Stevie Wonder hat sich dann an den Flügel gesetzt und das mit ihm super oft geübt und auch ihn beim Einsingen sozusagen begleitet.
Ja.
Und das Geilste ist, Stevie Wonder macht Bob Dylan vor, wie Bob Dylan das singen würde. Also als Stevie Wonder.
Ja.
Ja. Und ich weiß gar nicht, you wanna run a better day for you and me. Ja. Ne, so, und das macht aber Stevie Wonder.
Ja.
Und es ist, ich hab da gesessen im ICE und ich hab mich bepisst vor Lachen. Ja. Es war so lustig. Es war das Schönste, was ich gesehen habe. Und ehrlich gesagt auch herzerwärmend.
Ja,
ne?
Total. So, wenn du er will ihm unbedingt helfen. Ne? Also das ist ja das, was du mir geteasert hast. Du gesagt, ja, das musst du dir angucken. Ich kenne sonst diese Doku nicht.
Ja.
Aber das habe ich mir angeguckt. Und es ist ja wirklich so, also klar macht er den nach und das ist super witzig, aber was da die ganze Zeit drunter schwingt und das ist dieses Herzerwärmende, was du meinst, ist, die wollen ihm wirklich absolut helfen, dass er da sein Bestes rausholt für diesen Part. So.
Ja, die wollen ihm halt zeigen, wie er das als Bob Dylan am besten verkauft.
Genau. Und
das ist so süß und vor allem auch, weil du die krasse Musikalität von Stevie Wonder auch, der das sofort so schnallt und wie und so und wie wacker und wirklich zäh, der diese ganzen Takes mit Bob Dylan immer mitspielt mit seinem Flügel und dann halt auch, also ich weiß auch, die erste Szene ist irgendwie, das Lied geht los und er hat das schon mit Stevie Wonder ein paar Mal geübt und er verkackt irgendwie jeden Einsatz und so und das war irgendwie cool, war total spannend, sich so anzugucken und die Doku geht so eine circa eine Stunde. Das kann ich für jetzt am kommenden Wochenende, kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Ich packe das mal in die Shownotes, weil das hat mich das sehr happy gemacht.
Ja, auch das, ne, wo er dann das erste Mal das nicht schafft, also Bob Dylan jetzt, und sich so ganz niedlich wie so ein Freund zu einem Freund sich umdreht, ohne dass man jetzt Weltstar ist und so fragt, Stevie, how was it again?
Ja.
Also, how would you do it? Aber so ganz gleich auch die Ehrfurcht vor Stevie als Künstler selbst und so, weil der eben auch krass ist, aber gar nicht so, so starmäßig oder so, sondern ja, so wie, keine Ahnung, sich zwei Freunde im Kindergarten das auffragen würden. Richtig süß.
Es ist halt wirklich krass, wenn du diese ganzen Stars da so siehst. Und ich meine, wir kennen die ja alle aus dem Radio als Heroes und irgendwas. Ja,
genau.
Aber wenn du die auch nochmal so zusammen in Action siehst, und ich meine, wir kennen ja grundsätzlich Studioarbeit, und du merkst auf einmal, die sprechen über die gleichen Themen.
Ja, richtig.
Die wir halt auch haben, die müssen auch nochmal irgendwie kurz so einen Chorsatz auschecken zusammen. Die brauchen für ein paar Sachen ein paar Takes, bis wirklich geil ist. So. Für die ist auch sechste Stunde und so, ne? Also das ist halt, das war einfach irgendwie toll anzusehen. Und am Anfang gab es eine Ansage von Quincy Jones, die haben natürlich irgendwie auch einen Preis gekriegt, ich weiß nicht, ob es ein Grammy war oder irgendwas. Ich bin irgendwann auch in so ein Rabbit Hole reingefallen, weil mir noch immer mehr Videos zu diesem Thema angezeigt wurden. Ja, ja, genau. Und Quincy Jones hat irgendwann mal gesagt, ganz am Anfang, weil das ja auch wirklich die Weltstars überhaupt waren, wo gesagt, okay, wir nehmen das jetzt auf, wir machen das gemeinsam, Leave Your Egos Outside. Und er meinte, das war ein totaler Fehler, das zu sagen, weil keiner hat sein Ego je mitgebracht.
Ah, krass.
Und Prince ist ja nicht gekommen, wie wir wissen. Ja. So, und... Und das war einfach heftig zu sehen, wie die das gemacht haben. Auch Quincy Jones einfach mit was für einer, also du hast einfach gemerkt, was für ein krasser Produzent das war, mit was für einer Ruhe, der da so einen Haufen zusammengehalten hat. Dann siehst du Ray Charles, dann siehst du Harry Belafonte, dann fangen die an, noch irgendwie Songs von anderen zu singen, weil sie die toll fanden. Also wirklich so viel Ehrfurcht auch für jeden gegenseitig, das fand ich. Also, ja, also ich, es ist herzerwärmend, es ist super lustig und super unterhaltsam und einfach total schön für diese Jahreszeit. Und das war das Letzte noch, was ich hinzufügen wollte, was ja auch irgendwie spannend ist für die Zeit. Lionel Richie hat selber auch nochmal gesagt, dass er meinte, naja, es war die Zeit vor dem Internet. Mhm. Das war super krass schwierig, diese Leute ohne Internet und mit viel längeren Kommunikationswegen so zusammenzukriegen, was ich mir ganz einfach vorstellen kann. Ja. Und das andere ist auch, es werden durch Nachrichten Themen wie Hunger, Malaria etc. irgendwie publik. Das waren aber noch andere Nachrichtenwege. Und er meinte, es hat so eine Naivität bestanden mit so, naja, dann sammeln wir einmal ganz viel Geld und dann besiegen wir den Welthunger. Ja. Und das war für die halt auch voll das Thema. Und das ist natürlich auch was anderes, wenn du dir heute die Welt mit allen ihren Krisen anguckst, ist es fast süß anzuschauen, dass man so gedacht hat, ne? Dass man einfach so dachte, ja, das müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Was ja eigentlich auch was Heilsames ist, dass man das so dachte. Und heute weißt du eigentlich, okay, du hast, wenn nicht irgendwie Leute mal ihr Milliardärs-Portemonnaie aufmachen, hast du eigentlich als normale Zivilgesellschaft fast gar keine Chance, dagegen anzukämpfen, weil es so viele Krisenherde gibt. Ne? Also auch das nochmal so als Zeitabbild fand ich irgendwie bemerkenswert, worüber man sich ein bisschen Kopf machen kann.
Total. Total guter Tipp. Also ich gucke es mir auf jeden Fall auch nochmal an.
Ja, also es war doch schön. Ich würde sagen, wir hüpfen mal in unsere Kategorien rein. Don't turn around and don't look back. Just leave this train. Get off the tracks. Them one old brains. They run in circles. They delay and betray you back to the good old days. The long ago. The good old days are the places you don't ever want to return. There will be voices. Und wir starten mit dem Snack der Woche. Joscha, hast du einen Snack der Woche?
Yes. Ich mache jetzt zwar ein bisschen unbezahlte Werbung, aber es ist einfach eine meiner Lieblingsschokolade und die hat mir Sarah letztens netterweise von irgendeinem so Event, das sie hatte, mitgebracht. Und zwar Toblerone. Diese Dreiecksschokolade aus der Schweiz. Und das ist schon auch so kulinarisch ab und zu in meinem Rabbit Hole. Ich mache es nicht oft, muss ich sagen. Einmal im Jahr vielleicht und dann ist nach der Tafel auch Schluss.
Dann ist man auch durch damit. Man ist auch durch. Süßigkeiten, die isst man halt so, ja, die isst man dann so einmal und dann reicht das auch wieder.
Meistens kommt danach dann die Überlegung, jetzt sollte ich das mit der Fitnessstudio-Mitgliedschaft wirklich machen. Aber ja, das wäre mein Tipp. Also passt irgendwie auch gut in die Zeit und isst man nicht Lebkuchen oder irgendwas anderes, was ja dann sowieso früh genug kommt. Vielleicht gibt's ja den einen oder anderen. Ich finde manchmal, ist wie so vielen Dingen kulinarisch, an Toblerone, wenn das ja auch so ein Markending schon ist, was ein bisschen Bestand hat, da scheiden sich ja manchmal die Geister. Manche voll, manche nicht, bei anderen, wie bei anderen Sachen ja auch. Aber das wäre mein Tipp.
Ich habe einen super weihnachtlichen Tipp, der ein bisschen, ich finde, ist ein bisschen langweilig, aber ich finde ihn auch geil. Ich habe am Wochenende Vanillekipferl selber gemacht.
Geil, hat Magnus schon mal angeteasert, ja, gut.
Also ich habe das in eurem Kekse-Ranking ja auch gehört, dass Vanillekipferl nicht so euer Ding sind. Ich kann an der Stelle sagen, ich hätte ein dickes Veto eingereicht, die sind sehr mein Ding. Ja. Ich finde Vanillekipferl sehr gut und wenn man die selber macht, dann kann ich auch nur den Tipp geben, man sollte an Vanillezucker und Puderzucker gar nicht sparen. Nein. Also ich habe mir so eine Schüssel gemacht, habe da original so eine halbe Packung Puderzucker reingemacht und dann habe ich die da reingeschmissen, einmal durchgeschüttelt und das war's dann. Und es war immer noch gefühlt so eine halbe Schüssel einfach Zucker übrig.
Ja.
Und Magnus so, okay, du hast mit Zucker auch nicht gespart. Und ich so, nein, auf gar keinen Fall. So. Also Vanillekipferl sind ein Ding, das kann man irgendwie gut machen. Und ich bin im Moment, ich bin eine Backmaus. Ich finde Backen in super. Weihnachtszeit sehr gut. Das ist nicht super. Gut für meine Hüfte, aber für meine Seele.
Sehr, sehr gut, ja.
Nice. Und dann kommen wir jetzt zum Song der Woche.
Sie. Ich habe nicht die Zeit gehabt, in neue Sachen reinzuhören, alte Sachen neu zu entdecken. So. Und möchte jetzt auch nicht gleich wieder, nur weil Weihnachtszeit ist, Michael Bublé und Jamie Cullum, das mache ich nämlich eigentlich jedes Jahr. wobei das auch keine schlechten Tipps sind. Aber deswegen habe ich gesagt, es ist auch jetzt in der Zeit, wo wir vielleicht nicht mehr so viel live auf irgendwelchen Bühnen stehen und stattfinden und auch gleichzeitig irgendwelche Social Media Posts machen. Außer jetzt natürlich diese besondere Sache mit Tom Gabel mal abgesehen, nächste Woche, die du hast. Ist es doch eigentlich auch nie schlecht, weil die Musik ja auch nie schlecht wird, mal Mio wieder ins Spiel zu bringen.
Und absolut.
Zwar auch die Sachen, die neu sind und die auch von euch weiter gestreamt werden sollen, und weil uns das ja auch immer hilft. Und zwar nämlich da einfach wieder Dark Place.
Sehr cool. Hole ich auf jeden Fall nochmal nach vorne, finde ich gut. Ich hätte auch nochmal, ich versuche das hier gerade irgendwie so zurecht zu sortieren, aber das hakelt so ein bisschen. Also ich packe auf jeden Fall was von Joy Crooks noch rein.
Klar.
Und da, das ist nämlich der erste Song, über den ich auf sie aufmerksam geworden bin. Und das ist nur sie mit Gitarre. Eigentlich relativ classic, einfaches Songwriting, aber einfach ein guter Song.
Mhm.
Der heißt Don't Let Me Down. Nur sie und Gitarre. Und ich habe das erste Mal gesehen, nur sie mit der Gitarre und aber auch eine Live-Aufnahme. Und das hat sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwo in Dublin gespielt. Und dann sind da irgendwie so 300-400 Leute, so 300-400 lustige Iren.
Ja.
Und die singen einfach alle mit Don't let me down! Nach drei Pints.
Geil.
Und das ist aber eigentlich eher so eine Art soulige Ballade mit einer sehr guten Hook.
Ja.
Wo ich auch gedacht habe, das kann ich eigentlich auch nochmal spielen und covern.
Natürlich.
Fand ich richtig gut und das hat mich happy gemacht. Das hat sie auch im Docs gespielt. Aber das haben die Leute nicht so doll mitgesungen wie ich. Ich dachte, jetzt kommt der Moment wie in Irland.
Ja.
Und alle drehen durch und ich bin am Mitgrölen und freue mich. Und
ja,
das hat aber keiner verstanden. Da war ich auch ein bisschen von Hamburg enttäuscht.
Total, zu Recht, ja. Vielleicht dachten dachten vielleicht gar nichts. Aber es gibt ja auch noch den Beatles-Song, der so heißt. Vielleicht hätten sie das Falsche mitgegrölt. Aber es ist trotzdem, das spricht nicht für, da bin ich bei dir. Ungehört.
Yoshi.
Ja.
Dann haben wir es für diese Woche.
Wir haben es.
Ich darf euch auch nochmal so als allerletzten Tipp hinzufügen. Unsere lieben Patreon-Supporter wissen das schon. Also alle Leute, die uns regelmäßig unterstützen, bekommen ja auch ein bisschen was dafür. Also
so. Neben
allen MP3s und allen möglichen noch so kleine exklusive Einblicke und so weiter. Und ich habe für meine Patreons einen Adventskalender gemacht. Und
wow,
da gibt es im Moment 24 Türchen digital mit Mio-Sachen, mit Mio-Weihnachtseinblicken, mit unveröffentlichten Demos, mit Mio-Lieblingsrezepten. Vielleicht packe ich die Vanillekipferl auch noch rein.
Ja, cool.
Und allen möglichen kleinen, lustigen Sachen, die da so drin sind. Und da könnt ihr natürlich auch noch dazukommen, weil der Kalender wird ja auch online bleiben, wenn ihr ein bisschen später dazukommt. Und ihr könnt auch gucken, wenn ihr euch für eine Jahresmitgliedschaft entscheidet. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ach Mio, die unterstütze ich jetzt pauschal mal für ein Jahr.
Ja.
Es geht ab 5 Euro im Monat, dann könnt ihr je nach Abo-Stufe, kriegt ihr auch noch eine CD, eine Vinyl, ein Vino, kriegt ihr alles noch dazu per Post.
Mega cool.
So. Das ist so die letzte Ankündigung. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Lasst euch auf den letzten Metern des Jahres 2025, ich weiß nicht, ob ihr das auch so anstrengend fandet wie ich, nicht mehr stressen.
Ja.
Ich habe mir gesagt, ich lasse mich nämlich nicht mehr stressen. Super. Ich freue mich jetzt jeden Tag über meinen Weihnachtsbaum und über meine Lichterketten.
So soll es sein.
Und gleich wird hier erstmal wieder Mariah Carey angemacht.
Aber sicher.
Ja. Bis nächste Woche.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.